Willkommen bei der Behördenquote. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Deshalb ignorieren wir ihn mit größter Sorgfalt.
Moin Leute, hier ist Thomas am Apparat.
Und Patrick und Hallöchen.
Ja, heute ist ein grauer Tag, aber wir sind trotzdem da, um euch gute Laune zu machen.
Du willst gute Laune, Leute, verbringen seit wann?
Ja, ich versuche manchmal gute Laune zu verbreiten.
Heute vielleicht, warum vielleicht nicht?
Gut. Na gut, aber heute kümmern wir uns um ein Thema, wo können wir sogar mitreden und wir können sagen, wir sind Experten in dieser Angelegenheit. Heute geht es um, warum wir Rollstuhlfahrer sind. Nein, Spaß. Warum brauchen wir Hilfsmittel?
Was, wir brauchen Hilfsmittel? Ja, glaube ich, kann selber laufen.
Also, manchmal brauchen wir einen Rollstuhl, ein Beatmungsgerät und all diese ganzen weiteren Geräte. Heute wollen wir darüber sprechen, wie diese Dinge zu uns kommen.
Vom Himmel fallen sie.
Oder ob wir sie einfach auf Amazon bestellen können.
Nein.
Aber in Wirklichkeit ist es halt so, man denkt, man braucht ein Hilfsmittel und kriegt ein Rezept vom Arzt und ist alles da. Aber in Wirklichkeit sieht das anders aus. Der Prozess ist sehr langwierig und manchmal auch sehr unstrukturiert. Und Patrick, aber erklärt euch jetzt mal, wie das eigentlich so abläuft, wenn eine Verordnung vom Arzt ausgestellt wird.
Ja gut, ganz einfach. Du fragst das Sanitätsarzt erstmal, was zum Beispiel auf dem Rezept stehen muss. Dann holst du dir einen zum Arzt, dann gibst du das Sanitätos. Die machen deinen Kostenvoranschlag, den sie Krankenkasse schicken. Und nach ein paar Wochen oder so, wenn man Glück hat, genehmigt die Krankenkasse die Scheiße. Und dann kriegst du vom Sanitätsamt eine Bescheinigung vom Krankenkasse und dann kriegst du nach ein paar Wochen das gelieferte Hilfsmittel, sagen wir mal.
Was wir noch erklären sollten, also damit die Leute das besser verstehen. Für was ist jetzt das Sanitätshaus zuständig? Erstellt es das, baut es das Hilfsmittel oder ist es eher wie ein, nennen wir das mal, Zwischenglied zwischen der...
Schlüsselhändler, meinst du? Ist unterschiedlich halt. Im meisten Fällen, manchmal wie bei E-Rollstuhlen, sind sie eigentlich nur der Vermittler, sag ich mal. Dass das Produkt zu dir kommt. Und manchmal also gibt es welche Sanitätshäuser, die haben Sonderbauten. Wie zum Beispiel Sitzschalen, Handheizungen oder so. Das sind halt dann sonderanfällig. Da müssen sie einen Kostenvoranschlag einreichen bei der Krankenkasse.
Genau. Noch ein Thema, also prüft die Krankenkasse das alleine oder schalten sie auch häufig manchmal jemand noch dazu ein?
Der MDK entscheidet manchmal, wenn die Krankenkasse es nicht einsieht, dann prüft es auch manchmal, wenn es teure Hilfsmittel sind wie E-Rollstühle oder zum Beispiel Roboterarme, da wird schon auf der MDK eingeschaltet. Und manchmal muss auch ein Anwalt einschalten, weil die dann sagen, nee, wir sehen es nicht ein, dass sie das Hilfsmittel brauchen.
Genau, also es gibt halt Widerspruch und das kann sich manchmal echt lange hinziehen. Manchmal muss man vom Arzt dann ja nochmal was nachreichen, wenn zum Beispiel die Verordnung vom Arzt nicht ausreicht. Das ist schon ein ziemlich langer bürokratischer Prozess.
Ja gut, aber dann muss man sagen, was ist für ein Hilfsmittel? Wenn es jetzt eine Reparatur vom E-Rollstuhl oder günstigere Hilfsmittel, da hast du oft Glück, dass er schnell geht, ist nur manchmal... Wenn du eine R-Verordnung geht immer oft einfacher als wenn du irgendwie was ein anderes Produkt willst, manchmal.
Ja, es ist auch häufig, was du für ein Hilfsmittel. Du stimmst mir doch zu, dass wenn du zum Beispiel einen Rollator oder Krücken beantragst, das ist dann eher, ich glaube, da gibt es feste Verträge, dass die Kasse das dann einfach schneller genehmigt als ein E-Roll in unserem Fall.
Ja, gut. Aber das ist ja auch ein Unterschied von, sagen wir, fast 30.000. Euro oder so zum E-Rollstuhl und Rollator, sag ich jetzt mal.
Jetzt kommen wir eigentlich dazu, warum existiert diese Bürokratie in diesem Fall? Ja, auf jeden Fall wissen wir ja beide, dass die Krankenkasse natürlich aus Mitteln des öffentlichen Geldes finanziert wird. Das sind unsere Steuereinnahmen. Deswegen wird ja auch geprüft, so genau solidarisch gesehen, ob sich das lohnt, das Hilfsmittel. Ob was medizinisch notwendig ist. Und des Weiteren muss auch geprüft werden, ob der Preis jetzt, sagen wir mal, fair ist. daraus ergibt sich halt die Frage, ich bin gespannt, was du dazu sagst, wenn es diese Bürokratie gibt und es öffentliche Gelder gibt, bis zu welchem Maß ist ein Preis denn akzeptabel, dass es Gewinn macht und trotzdem versorgt werden darf?
Ich meine, es ist halt eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite sind ja an den Hilfsmitteln nicht nur der Hersteller, sondern auch das Sanitätshaus, sehr viele beteiligt, die auch ein Stück vom Kuchen abwollen. Aber ich meine halt, solange es nicht übertrieben ist, weiß ich nicht, 30.000 ist schon viel für einen E-Rollschuh, aber ist es halt auch, die Produktion ist wenig, ist es schon irgendwie nachvollziehbar, aber wenn die ja 60.000 E-Rollschuh kosten will, dann würde ich sagen, ist ein bisschen übertrieben, weil dass jede Firma Gewinn machen will, ist klar, aber es muss im Rahmen bleiben, weil gut, es gibt uns jetzt die Möglichkeit, daher beim Leben und wie das ein Wert ist, muss jeder selber sagen, aber es sollte schon ein Rahmen sein und die Krankenkassen sollten auch nicht jeden Preis sein, weil dann kannst du den Preis ja in die Decke so hoch machen, wie du willst und die Krankenkassen zahlen es manchmal, da denkt man sich auch, warum.
Genau, das ist halt auch das Problem. Viele denken immer, Sanitätshäuser und Krankenkassen arbeiten zu langsam, aber man darf halt nicht vergessen, dass Krankenhäuser der Krankenkassen natürlich in einem Systemdruck sind. Sie müssen überlegen, dass sie das notwendige Hilfsmittel genehmigen, aber immer mit Blick auf das Geld, was dafür ausgegeben wird. Natürlich soll diese Kontrolle auch Missbrauch verhindern. Weil es gibt bestimmt auch viele Sanitätshäuser, die will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber Unternehmen, die das natürlich auch, was du meintest, sehr, sehr intransparent machen.
Ja. Und was man auch mal gucken muss, ist halt, Krankenkassen geben ja auf viel Geld an Sachen aus, wo man jetzt kein Geld ausgeben müsste. Aber das Thema, wenn wir jetzt hier nicht ansprechen, weil das würde jetzt in den Rahmen springen, das machen wir wahrscheinlich dann mal in einer anderen Folge, wo wir genauer auf die Krankenkassen auf.
Genau, und das ist natürlich die Preisfrage. Natürlich, Hilfsmittel, wie wir beide wissen, können sehr teuer sein. Ich würde jetzt mal als Vergleich unsere Lifterwaage nennen. Also diese Lifterwaage, die wir haben, haben wir kostet beim Hilfsmittelhersteller so circa 300 Euro. Und wir haben uns einfach für eine Waage, ich glaube, das war eine Kofferwaage, ne?
Eine Schweinewaage. Genau. Eine Kofferwaage, so hieß die halt. Bei Amazon gekauft, für 30 Euro, was das war.
Genau, für 30 Euro.
Das und wir haben dann geguckt und es war eigentlich das gleiche Produkt. Es war eins zu eins das gleiche Produkt. Es gab keinen Unterschied, es sah gleich aus, es hatte die gleiche Funktion. Und das ist halt auch lächerlich. Oder zum Beispiel, wir nehmen auch Frisobin, das ist so ein Ergänzungsernährungsmittel zum Zunehmen. Und das kostet der Krankenkasse doppelt so viel, als wenn ich es privat kaufe.
Das genau, ist auch unlogisch. Da kommen wir halt wieder zu dieser Deklarierung als Hilfsmittel. Natürlich haben sie bestimmte Vorgaben, was die Haftung angeht, was die Reparatur und die Wartung geht. Natürlich muss bei einem Hilfsmittel auch das Sanitätshaus bezahlt werden. Das Sanitätshaus muss die Mitarbeiter bezahlen. Der Hersteller will was verdienen.
Ja, und dann gibt es halt noch diese ganzen Annahmen, es müssen ja jetzt Hilfsmittel, um so eine Nummer zu kriegen. Es gibt auch so Hilfsmittelnummern. Um die zu bekommen, musst du halt einen sehr langen Antrag und Geld und Prüfung.
Ja, und das kostet natürlich auch Geld, so eine Hilfsmittelnummer zu bekommen.
Und das muss man halt auch von dem Produkt draufrechnen, beziehungsweise am Ende abziehen, weil das müsst ihr mit abziehen in der Berechnung.
Und deswegen ist das wahrscheinlich auch ein Grund, dass die Preise so hoch sind.
Ja, aber ich finde es auch ein Problem, dass man es einfach nicht transparent an die Endverbraucher gibt, dass man denkt, oder sieht, okay, so viel verdient der Sanitätshaus, so viel so, dass man ja irgendwie auch mal versteht, wie die Summen zusammenkommen. Also versteht man oft ja gar nicht.
Genau, da steht keine Rechnung. Besteht kein, also kann man sich nicht wirklich vorstellen.
Es steht nur eine Endsumme. Von so einem, oder siehst du mal und denkst dir so, was? So teuer ist die Scheiße als Beispiel?
Ja. Na gut, jetzt kommen wir aber noch mal zum anderen Vergleich. Also in Deutschland haben wir ja den Weg, dass wir viele Anbieter haben, Wettbewerb und halt diese Krankenkassenstruktur. Jetzt kommen wir aber mal dazu, wie es in den Niederlanden ist. In den Niederlanden wird ist die Kommune der Kostenträger, also die Kommune, wo du wohnst. Und diese Kommune schließt Beträge mit festen Versorgungspartnern. Also große Qualitätshausketten oder direkte Hersteller. Also bei uns ist ja, dass wir zwischen der Krankenkasse und dem Hersteller das Sanitätshaus als Bindeglied haben. Und in Holland gibt es dieses Bindeglied nicht.
Ja gut, da spart man sich halt ein bisschen Papierkram und Wege, Dienstwege, sag ich mal auch. Wenn man direkt mit der Krankenkasse und das, aber auch wenn die dann auch noch Leute haben, die Rollstühle reparieren als Beispiel, hast du ja Leute, die mehr Ahnung haben. Weil es gibt wahrscheinlich Sanitätshäuser, die jetzt mit Technik nicht so viel Ahnung haben, aber die trotzdem dann Reparaturen am E-Rollstuhl durchführen müssen.
Das einzige Problem, was in Holland natürlich ein großer Nachteil ist, es gibt nicht so stark die individuelle Anpassung, die wir in Deutschland haben, dieses, dass da halt jemand rauskommt und halt wirklich individuell sich Zeit nimmt. Das gibt's auch, aber das ist halt einfach nicht so leicht zu bekommen, weil die Großanbieter arbeiten natürlich nicht mit so Individualität.
Nee, gut, bei E-Rollstuhl herrsche, das ist ja das andere, wenn man Sitz hat, keine Ahnung, da gibt's ja Möglichkeit. Das könnte man ja in Deutschland auch irgendwie anders machen. Aber es ist leider so, wie es jetzt ist.
Aber jetzt kommen wir mal zu einem Gedankenexperiment. Also ja, wir machen auch mal Experimente. Und jetzt, ich habe eine Hypothese. Also, sagen wir so, das System in Deutschland würde sich so ändern, dass die Krankenkasse bleibt, sie bezahlt weiterhin die Kosten und es läuft weiterhin so, dass der Arzt eine Verordnung macht. Aber was wäre, wenn die Sanitätshäuser durch einen staatlichen Versorgungsverbund ersetzt werden? Also es gibt also eine Art großes Sanitätshaus, was zum öffentlichen Dienst gehört. Das ist ein sogenannter Versorgungsverbund. Und das ist, der Vorteil wäre, der hätte bestimmte Stellen, so regionale Büros, eigene Werkstätten und Außendienstmitarbeiter. Also alles wäre in staatlicher Hand. Sprich, der Arzt würde jetzt eine Verordnung ausstellen. Das würde eine Empfehlung von diesem Versorgungsverbund erstellt werden für die Krankenkasse. Und die Krankenkasse übernimmt die Versorgung. Also was fällt dir jetzt als erstes ein zu dem System? Was wären so die Vorteile aus deiner Sicht?
Du hast dann keinen Vermittler mehr. Du verhandelst dann direkt mit den Herstellern. Das heißt, du kannst die Preise halt weiter runter. Die können ja weiter unten sein, weil du den Mittelversorger nicht hast. Das heißt, du hast sparen, wenn es dann halt, ob mehr, weil die anderen Vorteile sehe ich gerade jetzt. Weil Sanitäter arbeitet ja auch so, und ja, mehr Vorteile sehe ich jetzt wirklich irgendwie gar nicht.
Zum Beispiel, was auch ein großer Vorteil wäre, das wäre transparent, weil du könntest dann genau sehen, wofür das Geld von diesem Versorgungsverbund benutzt wird. Weil es wäre öffentlich zugänglich. Es gäbe weniger wirtschaftlichen Druck, weil es gibt ja keine Konkurrenz mehr zwischen den Sanitätern. Also du hast ja nur noch einen Verbund, der für alles zuständig ist. Und der Ablauf wäre immer einheitlich. Egal, wo du in Deutschland bist, du hast immer einen einheitlichen Ablauf.
Ja gut, das stimmt schon, ja. Aber das ist ja nur Fantasie, weil ich glaube nicht, dass jetzt die Sanitätshäuser sich alle schließen lassen.
Ja, genau, das ist ein Gedankenexperiment. Aber dann gibt es halt auch wieder Risiken. Zum Beispiel, es gibt weniger Wettbewerb, weil jetzt hast du zwar zwischen Sanitätshäusern nicht so im Sinne Wettbewerb, dass sie Innovation haben, aber bei dem einen Sanitätshaus läuft das so, das andere ist pragmatischer, das andere trifft schneller Entscheidungen, die Techniker sind fähiger oder weniger fähiger. Das würde verschwinden. Und es würde eine neuere, noch strengere Bürokratie entstehen, weil wir wissen, wie öffentliche Großbehörden dann anfangen, die Arbeit zu verlangsamen, und dann beginnt das wieder mit der Zuständigkeit. Und es gäbe geringere Flexibilität, weil dann können die Mitarbeiter auch nicht einfach so, manchmal können die Sanitätshäuser pragmatisch entscheiden und sagen, hey, das machen wir vor Ort, und bei so einem Versorgungsverbund müsste es ja immer einheitlich sein.
Ja, und du hast dann wieder feste Gehälter, das heißt, da bist du ja dann auch nicht mehr flexi, dass du mal sagen kannst, ey, ich gebe dir mehr Geld, weil bestimmte Techniker werden halt gesucht im Fachkräftemangel oder was auch das Problem ist. Das heißt, wir als Verbraucher haben ja auch wieder nur eine Anlaufstelle. Das heißt, wenn wir mit der Arbeit nicht zufrieden sind, können wir nicht sagen, ey, wir nehmen heute mal ein anderes Sanitätshaus, sondern du musst halt bei den öffentlichen Sanitätshaus, sage ich jetzt mal, müsstest dann immer bleiben und hattest keine Wahl zu wechseln. Das ist halt dann auch selbst bei uns ein Einschnitt in die freie Entscheidung, sage ich jetzt mal.
Das wäre gut, aber bestimmt schon. Auf der einen Seite hättest du aber dadurch mehr Kontrolle, weil aber es ist auch dann wieder die Frage, wie viel Kontrolle braucht jetzt der Sozialstaat wirklich? Also auf der einen Seite sind wir die Betroffenen, die das Hilfsmittel brauchen. Und auf der anderen Seite gibt es die Solidargemeinschaft, die dafür aufkommt. Also ich verstehe schon die Kritik, dass man sagt, hey, ein Hilfsmittel ist jetzt ziemlich unglaublich teuer und dafür werden Gelder, öffentliche Gelder benutzt. Wie siehst du das?
Ja, schwierig, weiß ich. Ja, ich muss immer gucken, dass es halt am Ende auch wirtschaftlich bleibt, aber es ist, glaube ich, das Geldsystem oder allgemeine Hilfsmittel ist, glaube ich, auch sehr kompliziert nachvollziehbar, warum Preise so sind, wie sie sind.
Ja, das ist halt der Vorteil. Das ist halt auch der Vorteil des Sozialstaates, wenn du halt in Deutschland krank wirst, keine Ahnung, du wirst querschnittsgelähmt, hast du halt den Vorteil der Kasse, dass die halt dir das Hilfsmittel genehmigen kann, aber es halt auch prüft, weil die Solidargemeinschaft dafür aufkommt. Das ist schon sehr wichtig in Deutschland zu sagen. Deswegen ist unser System schon sehr solidarisch aufgebaut. Aber was könnte man jetzt nach deiner Vorstellung konkret verbessern, dass jetzt das System, was wir jetzt haben, besser funktionieren könnte? Und was muss nach deiner Meinung passieren?
Weil, gut, dass man transparenter die Preise sieht. Warum ist es dann schon gekommen, du würdest auch verstehen. Weil manchmal denkt man sich so, hey, warum zahlen die so viel? Und du als Endverbraucher weißt es gar nicht. Wenn man jetzt nachvollziehen könnte, ach so, so viel Prozent geht an das, das und das hin. Du verstehst, ach so, deswegen ist es so teuer. Da müsste man verbessern. Und vielleicht auch die Wege, dass vielleicht man schneller das Genehmigen bekommt. Gut, es gibt ja schon zum Glück Höchstgrenzen, wie lange ein Antrag dauern darf. Wenn die Krankenkassenbeziehung nicht geäußert, sieht es ja als genehmigt. Das ist schon mal gut. Und ja, mehr sehe ich, glaube ich, gar nicht, dass man so.
Auf jeden Fall wäre mehr Preistransparenz. Das hatten wir ja schon. Schnellere Genehmigungsprozesse hast du auch erwähnt. Dass es einfach schneller geht und dass man genauer guckt bei den Hilfsmitteln. Ja, wenn das so und so ist, dann wird das so genehmigt. Also, und halt die Orientierung. Vielleicht ganz oft vergessen die Kassen. Klar, sie lehnen es ab, aber es steht nicht unbedingt immer ein detaillierter Grund. Das wäre vielleicht auch besser, das kann man besser nachvollziehen. Und teilweise ist es so, dass Sanitätshäuser ja ganz oft so mit Herstellern Verträge haben und dann halt eher bevorzugt zu dem greifen, anstatt wirklich zu gucken, was ist der Bedarf des Patienten.
Ja gut, aber die nehmen ihre Partner, weil sie halt da mehr Geld kriegen von. Aber stimmt schon, da sollte man nicht so Partnerschaften so, sondern gucken, was der Patient, wenn er jetzt das Produkt braucht, aber es ist ein anderer Hersteller, dann musst du es halt nehmen, weil ist ja blöd, wenn du jetzt das Falsche nimmst und für den Patienten oder Kunden, wie man es nennen will, jetzt schlecht ist.
Und was mir halt aufgefallen ist, die Koordination, gerade bei Sanitätshäusern, es ist sehr schwer, dass sie, weil sie ein hohes Aufkommen haben, dass Sanitätshäuser ganz oft halt erst reagieren, wenn die Kasse sagt, das muss ständig sein. Also es ist wenig für den Kunden, oder? Hast du auch das Gefühl?
Ja gut, es gibt viele Kunden und nicht so viele Sanitätshäuser wie früher. Es waren, glaube ich, früher fast doppelt so viele wie jetzt, weil viele hören auf, weil sich das für manche Firmen oder Sanitätshäuser nicht wirtschaftlich mehr gelohnt hat. Weil, keine Ahnung, vielleicht, warum genau, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht, weil es alles so manchmal so lange gedauert hat. Lovell und manche Mitarbeiter wahrscheinlich woanders mehr Geld verdient haben, vielleicht auch.
Ja, aber das sind halt die Veränderungen, die, glaube ich, machbar sind. Das ist halt zu Transparenz. Das wäre schon mal eine große Hilfe, um zu verstehen. Aber jetzt gibt es noch zwei Fragen für euch zum Nachdenken. Das könnt ihr euch selber im Kopf überlegen. Wie viel Kontrolle braucht ein Sozialstaat? Und wann wird Kontrolle zu Misstrauen? Wie würdest du darauf antworten?
So, nochmal die erste Frage.
Wie viel Kontrolle braucht ein Sozialstaat?
Also du meinst jetzt Überwachung und so?
Nee, also
oder Regelung allgemein?
Jetzt im bürokratischen Sinne auf die Hilfsmittel. Also wir sind jetzt beim Thema Hilfsmittel.
Wie war, ich habe die Frage.
Wie viel Kontrolle braucht ein Sozialstaat?
Ja gut, Kontrolle ist immer gut, was. Aber ich finde Kontrolle heißt ja, transparent ist ja auch irgendwie eine Kontrolle. Wenn man die Summen sieht und nicht alles zahlt, dass man das auch ein bisschen kontrolliert und sagt, warum hat das jetzt so viel gekostet? Finde ich schon ganz gut. Aber man muss ja auch die Wirtschaft ein bisschen Freiraum geben.
Ja, genau, das ist halt so das Spannungsfeld. Es gibt Kontrolle und Misstrauen. Wenn zu viel Kontrolle ist, fühlen wir uns als Betroffene, dass wir uns misstrauen. Wenn es aber zu wenig Kontrolle gibt, also man muss da halt immer ein Mittelmaß finden. Und ich finde, das ist in Deutschland eigentlich recht gut gelöst, aber natürlich gibt es da und hier Stellschrauben, die verändert werden müssten.
Genau, es ist halt immer ein Vor- und Nachteil. Es steht beides im Zwiespalt zueinander.
Deswegen ist es bei uns auch so, dass wir manchmal ewig warten auf Hilfsmittel und wir wollten euch einfach mal einen kleinen Überblick geben, wie wir die Welt in unserer Sicht mit den Hilfsmitteln wahrnehmen.
Wie ihr merkt, es ist auch ein komplexes Thema so ein bisschen, weil da steckt auch mehr dahinter, als man auf den ersten Blick immer, glaube ich, selbst als Außenstehender, der ja gar nicht so viel mit Hilfsmitteln zu tun hat, gehe ich mal von aus, dass viele Hörer von uns nicht so viel mit Tierhäusern, Hilfsmitteln zu tun haben.
Genau, das ist, wie ihr seht, ist da auch sehr viel Bürokratie. Aber dann wollen wir jetzt euch nicht weiter beunruhigen. Versucht nicht krank zu werden. Versucht lieber Läufer zu bleiben.
Und wie ihr seht, ist Deutschland ein kompliziertes Land.
Ja.
Und wird immer so bleiben.
Na gut, dann wünschen wir euch einen schönen grauen Sonntag.
Ja, oder vielleicht wird es so besser, wir wissen ja auch nicht. Weil wir haben heute Samstag, aber wir hoffen auf ein gutes Sonntag und euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche dann.
Ja, genau.
Damit sind wir raus und auf Wiedersehen.
Ciao.